neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. 2026 feiert das Feministische Zentrum Freiburg sein 50-jähriges Bestehen. Im Zuge der Jubiläumsfeierlichkeiten fand am 12. April 2026 in den Räumen des FZ ein Workshop der Fantifa statt zum Thema umkämpfte Geschlechterverhältnisse, der lange Schatten des Antifeminismus. Zum Einstieg in das Thema gab die Wissenschaftlerin Rebecca Blum einen Input, was unter Antifeminismus zu verstehen ist und die Herleitung dessen aus historischen Entwicklungen, die Rebecca Blum im Rahmen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung beleuchtet. RDL war vor Ort und dokumentiert den Vortrag.
Also ich arbeite eben schon so seit 2017 zu Antifeminismus und ich würde sagen, ein Teil davon ist, dass ich sehr stark immer so an der, was ist es eigentlich, an so einer Theoriebildung arbeite und mich so sehr interessiert, was macht es eigentlich aus, und deswegen arbeite ich aber auch so mit einem historischen Überblick. Deswegen starte ich jetzt aber auch nochmal mit einem, was verstehe ich unter Antifeminismus oder was ist die Basis von Antifeminismus? Und da würde ich sagen, ist eben die Basis, das Weltbild von Antifeminismus basiert auf einer Vorstellung, dass es ausschließlich zwei Geschlechter gibt. Also ich würde es mal Cis-Normativität kann man es auch nennen. Es gibt eben nur zwei Geschlechter. Zwischen diesen Geschlechtern gibt es eine Hierarchie, also das ist dieses... Alles, was als männlich gilt, wird aufgewertet, weibliche Tätigkeiten werden abgewertet, wird unsichtbar gemacht und damit einhergeht auch so eine geschlechtsspezifische Arbeits- und Sphärentrennung, also der Einteilung in männlich, politisch, was Sichtbares, öffentlich und privat weiblich sorgend, also wenn Care- und Sorgearbeit unsichtbar gemacht wird, gehört es genau da rein, dass es eben nicht als Arbeit sichtbar ist. Und das ist eine Tätigkeit aus Liebe. Und ich würde sagen, es gehört genau da dazu. Und antifeministische Weltbilder basieren auf so einem familistischen Weltbild, also einem Ideal, einer Gesellschaft, die nach, also eine Gesellschaft, die nach dem Ideal einer heterosexuellen Kleinfamilie strukturiert ist. Ich finde, ich finde gerade in der Corona-Pandemie hat sich das sehr deutlich gezeigt, wenn man sich angeschaut hat, was es so für Maßnahmen gab, um die Pandemie einzudämmen. Dann gab es Schul- und Kita-Schließungen etc. Und das hat ja alles darauf basiert, dass man davon ausgegangen ist, dass gerade Menschen mit Kindern in einer heterosexuellen Beziehung leben, wo eine Person erwerbstätig ist und die andere die Sorge und Sorgetätigkeit übernehmen kann. Also das heißt, die ganzen Strukturen haben darauf eben aufgebaut. Und eben Heteronormativität und würde ich auch dazu zählen, also dass Heterosexualität als ausschließliche Norm betrachtet wird in diesem Weltbild. Deswegen ist für mich Antifeminismus und Queerfeindlichkeit sind für mich, gehören zusammen, also sind nicht nur verwandt, sondern gehören für mich zu einem Weltbild und mal äußert sich es mehr auf die eine, mal mehr auf die andere Variante, aber es geht je darum, das patriarchale System abzusichern und Infragestellungen abzuwehren. Tatsächlich genau ging es in meiner Diss, habe ich auch nochmal, das wird jetzt im Vortrag nochmal deutlich, so versucht, Antifeminismus nochmal anders zu greifen, wie es sonst gegriffen wird. Genau, mir ist wichtig zu sagen, dass Antifeminismus kein neues Phänomen ist, also es wird sich in jüngster Zeit sehr viel damit auseinandergesetzt, schon auch aus aktuellen Anlässen, weil es gerade für die extreme und neue Rechte schon ein starkes Mobilisierungsthema ist und sich ja auch zeigt, dass eigentlich jegliche Rechtsentwicklung, die wir gerade weltweit auch beobachten können, immer auch mit einer Einschränkung von queeren und Frauenrechten einhergeht, also sei es Schwangerschaftsabbrüche, die irgendwie weiter kriminalisiert werden oder queere Lebensweisen, die unsichtbarer gemacht werden. Aber es ist eben kein neues Phänomen und der Begriff wurde 1902 von Hedwig Dohm geprägt. Die hat eine wirklich gut lesbare Essay-Kampfschrift geschrieben, die Antifeministen, ein Buch der Verteidigung. Ich habe das damals für meine Masterarbeit gelesen, ich fand es richtig interessant und da auch zu merken, sie benutzt da vielleicht andere Begriffe, aber da ist ganz viel drin, was wir heute beobachten können. Also fand ich irgendwie spannend, da zu merken, es ist doch auch immer die gleichen Vorwürfe eigentlich. Und eben, ich habe 2017 meine Masterarbeit geschrieben und die 2019 wurde die als Buch veröffentlicht mit dem Titel Angst um die Vormachtstellung. Und da wurde eben sehr deutlich, dass es eigentlich noch keine Forschung zu Antifeminismus zwischen 1945 und 1990 gibt, weil genau, sorry, in meiner Masterarbeit habe ich praktisch den deutschsprachige Literatur zu Antifeminismus Stand 2017 aufgearbeitet und so eine Definition erarbeitet. Und da hat sich gezeigt, dass es Antifeminismus im Kaiserreich Forschung gibt und dann wieder ab 1990. Und dazu gibt es eigentlich noch keine Forschung. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das doch. Und habe dann dazu meine Diss geschrieben, hier an der Uni Freiburg auch, bei Nina Degle in der Soziologie, großteils mit einem Stipendium finanziert und nicht so sehr in die Uni integriert. Und ich glaube, es war auch für mich eine große Freiheit, dass ich mich nicht so sehr in den Uni-Strukturen zurechtfinden musste. Vielleicht so zum, also ich werde jetzt hier keine Methodenabhandlung geben, aber ich habe für die DIS den Forschungsstand nochmal aufgefrischt und erarbeitet. Da vor allem so Literatur zur Frauengeschichte, zu extremen Rechten, zu Burschenschaften. Und ich muss sagen, es ist eher randständig zu queerer Geschichte. Das ist nicht so der Hauptfokus, aber den habe ich nochmal aufgearbeitet, weil auch wenn der Begriff in der Zeit nicht genutzt wird, lassen sich ja sehr viele Phänomene beschreiben, die mit meinem Verständnis übereinkommen und habe die dann praktisch rausgearbeitet. Dann habe ich Interviews mit aktiven in und Forschenden zu feministischen Bewegungen 7 selbst geführt und es gibt auch und habe auch noch mit 13 öffentlichen gearbeitet. Die sind vom Frauenmediaturm digital zugänglich. Ja, die hatten zwar andere Fragen als ich, aber man kann ja manchmal das Material nehmen und andere Fragen an das Material stellen. Das war dann auch spannend. Und ich habe in Archiven gearbeitet, in Köln, Berlin und Hamburg. Und mit dem Emma Online-Archiv habe ich die Zeitschriften durchgeschaut. Genau. Und ich habe mich auf Westdeutschland konzentriert, weil man muss, ist ja doch ein großer Zeitraum. Und da macht es Sinn, sich irgendwie auf... Zu DDR, finde ich, müsste man nochmal neu forschen und ich fand dann doch die Kontinuitäten mir anzuschauen nochmal besonders spannend und würde sagen, in der DDR gibt es, glaube ich, schon nochmal ein paar konträre Entwicklungen und bestimmt auch Ähnlichkeiten, aber das müsste man sich nochmal extra anschauen. Genau. Ich habe so rausgearbeitet, dass sich im Antifeminismus, dass man so von 3 grundlegenden Zielen sprechen kann. Also ich neige dazu, immer so eine Systematisierung zu machen, weil ich finde, ne, wenn man sich anschaut, Sachen verändern sich auf eine Art, aber sie haben oft so einen gemeinsamen Kern. Selbst wenn wir unterschiedliche Begriffe benutzen, haben sie oft einen ganz ähnlichen Kern. Und ich verstehe, also ich würde sagen, es lassen sich so 3 Ziele erkennen, eben das Verhindern von Mitbestimmung und Partizipation, das Verhindern von beruflicher und Bildungsgerechtigkeit und das Verhindern von körperlicher, reproduktiver und sexueller Selbstbestimmung von eben Frauen bzw. Flinter bzw. queeren Personen. Also ich finde es tatsächlich nicht so leicht, wenn man historisch arbeitet, wenn da der Begriff Frauen oder Frauenlesben genutzt wird, weil heute würde ich eher von Flinter sprechen, aber es ist manchmal rekonstruktiv nicht so leicht zu sagen, wie sich die Leute definieren und wie die richtige Ansprache wäre. Deswegen habe ich das so nebeneinander gestellt und habe da immer eher einen nicht ausschließenden Begriff. Ja. Was ich damit meine, mache ich erstmal so mit einem Vergleich von Kaiserreich zu heute und dann zeige ich das nochmal in dem Untersuchungszeitraum. Weil wenn ich von dem Verhindern von Mitbestimmung und Partizipation spreche, würde ich sagen, ging es im Kaiserreich klar darum, das Frauenwahlrecht zu verhindern. Das ist so sehr zentral gewesen. Das wurde dann ja erst... also nach dem Ersten Weltkrieg 1918 eingeführt und da gab es aber richtig große Mobilisierungen, auch der Verein zur Bekämpfung der Frauenemanzipation hatte sich 1908 gegründet, als es riesige Frauenwahlrechtsdemonstrationen gab, die auch so auch bei konservativen Frauen gab und dann gab es eine sehr große Gegenmobilisierung und tatsächlich gibt es da halt personelle Kontinuitäten dann, weil als das Frauenwahlrecht umgesetzt wurde, hat sich der Verein aufgelöst, weil er seinen Zweck nicht erreicht hat und hat sich dann aber als Verein zur Volkserneuerung dann mit einem antisemitischen Schwerpunkt neu gegründet und da zeigen sich so Kontinuitäten zu späteren Nationalsozialisten. Und ich finde, da zeigt sich halt auch, das habe ich jetzt gar nicht unter meinem Verständnis von Antifeminismus, dass Antifeminismus immer mit anderen Ungleichheitsideologien, mit Rassismus, Antisemitismus, Klassismus, Behindertenfeindlichkeit auch immer zusammenhängt. Aktuell steht das Frauenwahlrecht nicht zur Debatte, auch wenn es neurechte AkteurInnen immer wieder gibt, die sagen, dass Frauen nicht wählen sollten oder dass sie ja nicht dazu gemacht sind. Aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht so der Hauptfokus. Aber ich würde Angriffe auf PolitikerInnen, also oder überhaupt politisch aktive Flinter darunter fassen, Hate Speech vor allem im Internet, die ja immer auch Angriffe sind, die oft zu einem Rückzug führen. Also ich finde all diese Dinge, wenn wir Angriffe auf Dunja Hayali oder auch eigentlich finde ich auch so die Fälle von mit Colleen Fernandez, würde ich darin auch sehen, dass es um so auch eine Beschämung geht, dass Personen sich zurückziehen, und deswegen würde ich es immer als mindestens in der Folge antifeministisch sehen. Und ich finde es auch nicht so wichtig, immer zu überlegen, was ist das Motiv der Akteure, also die das ausüben, sondern was ist die Folge. Und in der Folge führt es ja häufig zum Rückzug. Und aber auch die Angriffe auf CSDs, die jetzt ja sehr zugenommen haben. Und da sieht man ja auch, wenn es mehr Sichtbarkeit gibt, dann geht es ja auch um so ein Zurückdrängen. Also genau. Bei Verhindern von beruflicher und Bildungsgerechtigkeit ging es im Kaiserreich ganz stark darum, den Zugang von Frauen zu Universitäten zu verhindern. Und das finde ich zum Beispiel auch so interessant, weil ein Argument war, dass das höhere Bildung Frauen unfruchtbar machen würde und entweiblichen. Und da finde ich es aber auch interessant, weil da so dieser Topos der Entweiblichung oder auch, dass es Frauen zu Zwitterwesen machen würde, so drinsteckt. Also wenn wir heute von so Anti-Gender-Bewegung, Tin-Feindlichkeit sprechen, ich würde sagen, mit anderen Begriffen, auch da gab es im Kaiserreich eigentlich schon. Also genau, das ist auch nicht wirklich was Neues. Es geht darum, Geschlechterbilder festzuschreiben. Heute würde ich sagen, so Debatten, dass sich Frauen auf Mutterschaft besinnen sollen. Ich habe hier ein Bild von Birgit Kelle, die sich in der Corona-Pandemie zum Beispiel gefreut hat, dass der Mythos der ersetzbaren Mutter nun endlich Pause hat. Und Frauen wieder erleben, dass sie für Mutterschaft gemacht sind, und auch so Dreadwives-Trends, die man heute ausmacht, finde ich, geht es ja auch so um eine Aufwertung oder ja, so eine Behauptung, dass das die wahre Erfüllung von Frauen sei oder jungen Mädchenfrauen. Und beim Verhindern von körperlicher, reproduktiver und sexueller Selbstbestimmung habe ich keine Gegenüberstellung, weil ich da tatsächlich sagen würde, genau, historisch wie aktuell der Paragraph 218, der Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert, würde ich darunter fassen, aber auch den Paragraph 175, der bis 1994 in der BRD galt und männliche Homosexualität kriminalisiert hat. Ich würde aber auch sagen, die Vermehrung von Promiskuität, also auch einer freien Sexualität, vor allem von weiblichen Personen, aber auch aktuell ja, ein sehr starker Fokus zu Transfeindlichkeit. Also wenn Transitionen als Verstümmelung oder so dargestellt werden, dann geht es immer, und deswegen finde ich es manchmal sinnvoll, so einen größeren abstrakter zu werden, weil ich finde, es geht im Kern darum, Menschen das Selbstbestimmung über ihren Körper oder über ihre Sexualität abzusprechen. Genau. Dann, ihr merkt, ich bin immer so an der Systematisierung dran, habe ich rausgearbeitet, und das ist manchmal, finde ich, hilfreich, wenn man sich einen größeren Zeit anschaut, dass es, habe ich so einen doppelten Dreischritt praktisch erarbeitet, dass es diese drei Sachen von, diese drei Ziele, dass die sich eben auf drei Ebenen abzeichnen, dass es immer einerseits um eine Absicherung der patriarchalen Verhältnisse gibt, also so ein struktureller und latenter Antifeminismus, wo sich das in Gesetzen oder in Normen widerspiegelt, dass feministische und queere Bewegungen dagegen aufbegehren und so die antifeministische Norm angreifen und dann halt auch erst sichtbar machen, weil es davor eben so latent vorhanden ist, und dass dieses Aufbegehren dann abgewehrt wird. Also dann wird aus so einem strukturellen Antifeminismus ein bewegungsförmiger. Mir ist es deswegen wichtig, weil ich sagen würde, Antifeminismus entsteht eben nicht erst durch Feminismus, weil im Begriff steckt es so ein bisschen drin, und ich finde, dann hat man eher so diesen, dann hat man ja diese Vorstellung von, wenn es keinen Feminismus gäbe, gäbe es keinen Antifeminismus, dem würde ich halt ganz stark widersprechen und sagen, Antifeminismus versucht, die patriarchalen Verhältnisse immer auch abzusichern. Wie sich das zwischen 45 und 90 gezeigt hat, würde ich einmal exemplarisch zeigen, und mache das immer so auf den drei Ebenen. Genau, die also ein Verhindern von Mitbestimmung von Mitbestimmung und Partizipation steht falsch da, würde ich sagen, haben wir es einerseits eben auf so einer strukturellen Ebene in der Absicherung. Genau, heute, also das Grundgesetz wurde ja vom Parlamentarischen Rat erarbeitet und 1949 verabschiedet. In diesem Parlamentarischen Rat oh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute da drin waren, aber ich glaube so über 60 und es waren nur 4 Frauen darin engagiert, davon eine vom Zentrum, eine von der CDU gab es, glaube ich, schon genau, und Zentrum ist CDU-nah und 2 SPD-Politikerinnen, die sich dann vor allem die 2 SPD-Politikerinnen so massiv dafür gekämpft haben, dass der Gleichstellungsparagraph ins Grundgesetz aufgenommen wird und der auch da auch drin steht, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, weil es gab sehr große Bestrebungen, da drin festzuhalten, ich gucke nochmal die genaue Formulierung, dass eigentlich stand ursprünglich drin, das Gesetz muss Gleiches gleich, es kann Verschiedenes nach seiner Eigenart behandeln. Also es, das sollte eigentlich im Grundgesetz stehen, dafür wurde dann ganz stark aufbegehrt, weil dann sieht man schon, dass man mit so Schutzbehauptungen, Frauen gebären ja auch, und deswegen sollten sie vielleicht nicht berufstätig sein oder so, dass das dann schon so möglich gewesen wäre. Da haben dann auch christliche, zum Beispiel christlich und konservative Akteure sehr stark versucht, es zu verhindern, dass das aufgenommen wurde, aber es gab da auch einen breiten Protest von Frauen bundesweit auch, und muss man auch sagen, ist jetzt nicht so immer bekannt, aber da gab es auch viel Engagement dafür und das ist dann ja auch umgesetzt worden. Heute kann man sich nochmal überlegen, ist eine Zweigeschlechtlichkeit in dieser Formulierung, dass man es auch nochmal erweitern könnte, aber ich finde es da auch immer wichtig zu sehen, dass es schon voll die Errungenschaft war, das so erstmal da reinzuschreiben. Dann würde ich so ein Aufbegehren in so antifaschistischen Frauenausschüssen in der Nachkriegszeit sehen. Das sind zum Beispiel Dinge gewesen, waren mir überhaupt nicht bekannt, dass es antifaschistische Frauenausschüsse gab. Die haben sich so in der Nachkriegszeit gebildet, weil sich da so die Deutung war, dass der Nationalsozialismus eben sehr stark von Männern geprägt war, also war er auch, und sich dann praktisch so ein feministischer, oder man kann es feministisch nennen, so ein Pazifismus dagegen gestellt hat, der gesagt hat, das Schicksal liegt in der Hand der Frauen und wir müssen uns jetzt für Frieden einsetzen. Manchmal zögere ich da so ein bisschen, weil man auch sehen kann, dass natürlich im Nationalsozialismus nicht alle Frauen gleich betroffen waren von der Verfolgung, und als gute und arische Frauen geltende haben das ja mit auch abgesichert. Also ich finde, das blendet so ein bisschen auch ab, dass es ja auch eine Mittäterinnenschaft von Frauen gab und die Frauen kollektiv benachteiligt sind. Aber trotzdem gab es da eben so antifaschistisches Engagement, die sich durchaus auch so verstanden haben. Und da finde ich es aber zum Beispiel die Abwehr auch sehr spannend, dass es versucht wurde, dass die Frauenausschüsse auch sehr stark abgewehrt wurden und versucht wurde, eben Einfluss auf das Grundgesetz zu nehmen, unter anderem von Religionsgemeinschaften. Und es gab zum Beispiel, also konservative Parteien hatten, glaube ich, eine Unvereinbarkeit mit den Frauenausschüssen, aber es gab auch in der SPD eine Unvereinbarkeitsklausel mit so antifaschistischen Frauenausschüssen, weil es diese Erzählung gab von, die GenossInnen kämpfen Seite an Seite und es ist eine Spaltung, wenn man sich nur für Frauen einsetzt. Also diese Spaltungserzählung, wenn sich Personen für ihre, also Gruppen für ihre eigenen Interessen einsetzen, die kommen dann später, 68, nochmal ganz stark auf, aber da in der Zeit sind die auch vorhanden gewesen. Und ich finde dann, wenn man sich anschaut, es gibt ja diese Doku, die unbeugsam, wie so Politikerinnen in der Bonner Republik, wie man sagt, angegriffen wurden, finde ich das auch nochmal eine Form von Sexismus und was da so passiert ist, finde ich auch nochmal irgendwie ganz schön drastisch, sich das anzuschauen, dass wie stark da Frauen angegriffen wurden. Das sind so die Dinge, die ich, das ist jetzt überhaupt nicht abschließend, aber so Dinge, die ich in dem Zeitraum so sehen würde. Genau. Wenn ich von beruflicher und Bildungsgerechtigkeit spreche, würde ich in der Zeit auch verschiedene, gibt es sehr, sehr viel, was man da sehen kann, aber so eine Absicherung würde ich darin sehen, also in der Nachkriegszeit haben eben 7 Millionen mehr Frauen als Männer auf deutschem Gebiet gelebt, weil eben Männer entweder in Kriegsgefangenschaft waren oder gefallen waren, also es gab einen großen Frauenüberschuss, und Frauen haben dann auch eben oft in sehr männlich geprägten Berufen gearbeitet, und dann wurde aber auch versucht, das auf verschiedenen Ebenen das wieder zurückzudrängen. Also es gab zum einen, das wurde beibehalten, das ist noch aus dem Nationalsozialismus, in einigen Gebieten gab es weiterhin ein Pflichtjahr für Frauen in der Land- und Hauswirtschaft. Das mussten sie machen, bevor sie eine Ausbildung machen konnten. Und da ging es auch darum, dass sie halt weibliche Tätigkeiten daran geübt werden. Und auch interessant finde ich, dass Frauen in Männerberufen eben tätig waren, und das war schon festgeschrieben, dass das nur eine Übergangslösung ist. Also es gab Gesetze, die gesagt haben, wenn Männer zurückkommen, dann ist der, muss die Frau den Platz, also Arbeitsplatz verlassen. Und auch so weitere Frauen konnten zum Beispiel auch, durften keine, in manchen Baugewerbe zum Beispiel keinen Abschluss als Meisterin machen. Das war Männern vorbehalten. Das heißt, es ist dann immer so, wenn wir heute mal darüber sprechen, warum sind manche Berufe immer noch so männlich geprägt, würde ich sagen, sind das so Wurzeln auf jeden Fall. Die hätten in diesem Zeitpunkt ja auch anders weitergehen können. Deswegen spreche ich da von Absicherung, weil das ganz gezielt wurde, das versucht abzusichern und wiederherzustellen. Und Schutzgesetze sind so Dinge wie, dass dann argumentiert wurde, Frauen dürfen nicht mehr als 14 Kilo tragen oder so, deswegen sind sie fürs Baugewerbe zum Beispiel nicht so geeignet. Interessanterweise, wenn wir uns Pflegeberufe anschauen, wie viel körperliche Arbeit dahinter steckt, da interessiert es halt keinen, und ich finde, da zeigt man auch, dass so Schutzerzählungen voll häufig eben einfach dazu dienen, so ein Weltbild oder Ordnung wieder durchzusetzen. Ich habe jetzt Aufbegehren gar nicht direkt da drin. Also es gab natürlich auch so Forderungen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das dann ja auch durchgesetzt wurde, also gewerkschaftliches Engagement. Aber ich finde, ganz viel ist, dass Frauen auch erwerbstätig sind, halt meistens eine kapitalistische Notwendigkeit im kapitalistischen System. Ich finde das nicht immer eine Errungenschaft, weil es ja meistens auch dazu führt, dass Frauen zusätzlich arbeiten und zusätzlich Care- und Sorgearbeit übernehmen und es eben immer auch eine Notwendigkeit meistens ist. Also wir haben nicht eine Veränderung tatsächlich, sondern so Frauen in den Zeiten, wo Arbeit benötigt wird, werden Frauen dann gerufen so auf den Arbeitsmarkt, und wenn sie nicht gebraucht werden, zurückgeschickt. Da haben wir halt auch eine enge Verschränkung mit Migration, also so diese GastarbeiterInnen, die angeworben werden, dann aber, wenn es zu Arbeitslosenzunahme kommt, sollen sie wieder zurück, Frauen zurück an den Herd und MigrantInnen zurück in die Länder, wo sie geboren sind. Also ich finde, da zeigt sich auch so eine Verschränkung. Und gerade die 1980er, das fand ich nochmal so richtig interessant, weil ich bin in den 90ern aufgewachsen, also praktisch das Jahrzehnt, das dem vorausgeht, wo meine Eltern sich dafür entschieden haben, Kinder in die Welt zu setzen. Ich fand, die waren richtig krass antifeministisch eigentlich, und das war für mich überhaupt nicht so klar. Also eben Helmut Kohl wird 1982 Bundeskanzler und ruft so die geistig-moralische Wende aus, was ganz viel in der, also auch so völkische Erzählungen schon sind, aber auch in der Zeit haben wir einerseits so wirtschaftliche Krisen, dass es also zu wenig Arbeitsplätze oder hohe Arbeitslosenzahlen gibt, und wo dann plus eben so kann man auch in Kombination mit der Pille sehen, dass also Verhütung, also Möglichkeiten der Geburtenkontrolle zugenommen haben und es zu einem Sinken der Geburtenrate auch kommt. Und dann gab es tatsächlich so Forderungen im zweiten Familienbericht oder dritten, also egal, Ende der, also 1979 im Familienbericht stand drin, dass es eben ein Zusammenhang angenommen wird zwischen einer Erwerbstätigkeit von Frauen und dass sie dann weniger Kinder bekommen. Und es wird offen gehalten, dass wenn man Frauen nicht motivieren kann, mehr Kinder zu bekommen, man durchaus andere Maßnahmen einführen können sollte, damit sie dann, also so die Idee von, dann muss man sie halt die Erwerbstätigkeit einschränken. Das war eine sozialliberale Regierung, muss man auch sagen. Er ist ja nicht umgesetzt worden, aber ich finde es trotzdem irgendwie immer enorm, was so an Debatten möglich war. Und es gab auch in den 1980ern so dieses, so von den christlichen, also von den Arbeiterschaft in der CDU, die haben dieses sanfte Macht der Familie, so ein Konzept herausgegeben, wo sie ganz viel immer die Bedeutung der Mutter für das Kind betonen, also immer auch so dieses Kindeswohl leidet, wenn Frauen erwerbstätig sind, aber öffentliche Sorge- und Care-Einrichtungen, also Kindergärten, sind auch problematisch, weil das Kind braucht ja die Mutter, also all diese Erzählungen stecken da enorm mit drin. Genau, das war, ja, solche Debatten gab es in den 1980ern ganz viel und eben immer sehr stark auch so mit bevölkerungspolitischen Motiven, also wenn Frauen zu wenig Kinder bekommen, dann sollten sie vielleicht nicht erwerbstätig sein. Und aber auch da in der Zeit nehmen diese ganzen Erzählungen von Überfremdung auch ganz stark zu, mit denen wir heute noch seitens der neuen Rechten so konfrontiert sind von Bevölkerungsaustausch etc., was eben auch immer mit Antifeminismus verbunden ist, weil es immer darum geht, dass Frauen mehr Kinder und vor allem halt weiße, deutsche, akademische, nicht behinderte und auch keine armen Frauen sollen mehr Kinder bekommen. Also da haben wir so die ganze Bandbreite eigentlich. Genau. Das hängt eben sehr eng mit dem Bereich körperliche, sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung zusammen. Ich würde die Absicherung eben in so einer Sexualfeindlichkeit, Homosexualität, eine Kriminalisierung, die wir auch eben nach 45 noch hatten, also wo einfach der Paragraph 175 und der Paragraph 218, die wurden beide 1871 im Kaiserreich eingeführt, dann im Nationalsozialismus nochmal verschärft, also bis hin zu einer direkten Verfolgung. Das wurde dann entschärft, aber die haben trotzdem bruchlos weitergegolten. So Aufbrüche würde ich zum Beispiel in 1952 gründet sich der Arbeitskreis Bewusste Elternschaft, was so der Vorgänger zu Pro Familia ist, also wo es auch darum ging, sich mehr über Verhütung und Familienplanung zu bilden. Und dann ist eben 1960 kommt die Anti-Baby-Pille auf den Markt. Das ist jetzt vielleicht nicht direkt ein bewegungsförmiger Aufbruch, aber es verändert trotzdem ganz viel. Aber genau das wurde auch wieder sehr stark abgewehrt. Also der Papst hat sich da dann ja sehr stark dazu geäußert, dass die Pille zu Untreue führe und zu moralischen Problemen. Und das fand ich auch nochmal interessant, weil ich das als Akteursgruppe gar nicht so stark auf dem Schirm hatte. Aber tatsächlich Ärzte waren in der Zeit, würde ich sie sehr stark als antifeministische Akteure sehen, weil sie ja diejenigen waren, die auch zum Beispiel halt sowohl den Zugang zu Verhütung als auch den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen waren praktisch sie immer so diejenigen, die darüber bestimmen konnten. Da zeigen sich eben auch, dass die Pille am Anfang nur verheirateten Frauen, die schon Kinder hatten, verschrieben wurde. Und es gab eben, haben sich auch so sehr konservative Ärzte zusammengetan, die die Ulmer Denkschrift veröffentlicht haben und zum Beispiel von der Zerstörung des christlich-abendländischen Erbes durch die Aufweichung der bürgerlichen Moral durch eben Zugang zur Verhütung gesprochen haben. Und ich fand es deswegen auch nochmal spannend, weil so christlich-abendländisches Pfad, also so dieses, die Zerstörung davon sind erstens Dinge, die man auch schon im Kaiserreich hat, aber wenn wir heute Pegida hatte, ist es eine ganz ähnliche Sprache. Also, genau. Und dann auch darunter fallen so die selbsternannten Lebensschutzbewegungen, die sich so insbesondere in den 1980ern hervortun, die eben Schwangerschaftsabbruch als Mord darstellen und eine Gleichsetzung mit dem NS machen. Und ich finde es jetzt auch sehr passend, ne? Am Freitag waren die Pius-Brüder in Freiburg, sind marschiert, die ich genau dazu darunter zählen würde. Und ich finde es da aber auch nochmal interessant, dass auch da die CSU, CDU sehr, sehr, also wundert vielleicht auch nicht, aber es da schon sehr gängig war, diese Begriffe auch zu nutzen, also dass da auch gesagt wird, dass das der Weg zurück nach Auschwitz sei. Also das kommt von dem gesundheitspolitischen Sprecher der CSU 1980. Ist nicht, also da gibt es durchaus viele gemeinsame Bezüge. Und es war auch schon sehr bewegungsförmig in der Zeit. Also es gab zum Beispiel einen Hungerstreik vor einer Klinik, vor der Bundestagswahl 1980 mit dem Wunsch, also damals gab es noch eine sozialliberale Regierung und es war der Wahlkampf, wo Strauß Bundestagskandidat war, was dann die CDU ja dann nicht gewonnen hatte. Aber genau, da war das ja sehr zugespitzt und ich finde es auch nochmal interessant, das war mir auch nicht bekannt, dass es 1980 drei Brandanschläge auf Pro-Familie-Einrichtungen gab in Norddeutschland. Also wenn man sich so, ich finde, das ist auch sowas, was oft nicht so erinnert wird und so. Und sind aber so zugespitzt lief das durchaus ab. Da ist jetzt niemand, es war immer nachts, es gab keinen Personenschaden, aber trotzdem, es war sehr, sehr zugespitzt. Und der Täter, der gefasst wurde, war ein Baptist, der sich interessanterweise dann, der hat auch so Briefe geschrieben und hat sich in den Briefen auf Mutter Teresa berufen, die eben sich auch stark gegen Schwangerschaftsabbrüche ausgesprochen hat. Finde ich auch interessant, weil Mutter Teresa ja irgendwie, ich habe mich nie viel mit ihr beschäftigt, aber es ist ja irgendwie immer so ein guter Bezugspunkt irgendwie. Aber ja. Ich habe das nur der, also nee, tatsächlich, mir geht es ja auch darum, die Erfolge auch zu zeigen. Gibt es in der Zeit ja insgesamt ein feministisches Aufbegehren, auch als Bewegung, also dass wir ab 1968 nochmal so ein bewegungsförmiges Aufbegehren haben, wo ich sagen würde, auch das FZ, wenn es jetzt 50-jähriges Jubiläum hat, steht da ja sehr stark in der Kontinuität davon. Der Ausgangspunkt sind unter anderem so die mackrigen 68er, die sich eben sehr, sehr männerdominiert waren, wo sich die Frauen dann angefangen haben, waren total genervt davon, dass sie die ganze Kinder- und Sorgearbeit machen und die Männer hier groß von Revolution sprechen und von Befreiung, aber eben die Befreiung, die Frauenbefreiung nicht mitdenken. So als der Kristallationspunkt gilt, ich finde es immer schwierig, weil ja vieles auch gleichzeitig passiert, aber es gab eben 1968 einen SDS-Kongress, wo Helke Sander, die war im Weiberrat in Berlin aktiv, sehr stark dafür gekämpft hat, dass sie sprechen kann, weil das Podium war sonst rein männlich besetzt. Und sie hat eine sehr engagierte Rede gehalten, wo sie sich eben ja, den Männern das vorgeworfen hat, dass sie nur, also da das gar nicht mitdenken. Es war dann so, dass das rein männliche Podium sich das angehört hat, einfach nicht reagiert hat und dann weitergemacht hat. Es einfach überhaupt nicht aufgegriffen wurde. Und dann gab es diesen berühmten Tomatenwurf von Sigrid Rüger aus dem Publikum, wo sie dann das Podium mit einer Tomate beworfen hat und es zum Tumult gab, aber das auch zu so einer, ja, dann gab es ganz viele Pläne, Frauenpläne und da haben sich dann so Weiberräte in ganz vielen Städten gebildet. Und ich würde sagen, da haben wir eben dann eine Bewegung, die sehr viele Themen aufgreift, also das Thema Verhütung und Aufklärung, das ganze Thema Abtreibung, also da gibt es ja dann große Kampagnen, die Gründung von Frauen- und Mädchenzentren, also hier auch das FZ eben. Und das ganze Thema Gewalt gegen Frauen wird erstmal aufgearbeitet, Begriffe dafür erarbeitet. Und wenn wir jetzt eben die Dunkelfeld-Studie haben, die ja jetzt Anfang des Jahres nochmal rauskam, wo wir dann auch Zahlen haben zu Gewaltverhältnissen, sind das alles Dinge, die von Frauen thematisiert, also von feministischen Personen thematisiert und erkämpft wurden eigentlich, weil es davor gar keine, kaum Analyse dazu gab. Und auch dieses ganze Alternative zu Kleinfamilie, Kinderladenbewegung, wo es auch um ein gutes Leben mit Kindern geht, also wo es dann eben eine Alternative zu Kleinfamilie ist. Und ja, genau. Jetzt komme ich noch zu was, was ich vielleicht schwierig ist, wenn ich auch noch ein positives Ende finden möchte, aber auch auf was ich eben in den Interviews nicht gestoßen bin, aber in den Archiven, weil ich dann eben in alten feministischen Zeitschriften gelesen habe und dann eben zahlreiche Berichte über gewalttätige Angriffe auf feministische Projekte gestoßen bin. Und ich finde es so interessant, weil die Interviewpartnerinnen haben sich gar nicht daran erinnert. Also das war alles Personen, die sich vor allem in linken Kontexten aufgehalten haben. Die haben sich, muss man sagen, in Interviews vor allem und auch nachvollziehbarerweise, haben sie sich an die Macker erinnert, die ihre Themen nicht aufgegriffen haben. Also es war so das direkte Erinnern, aber solche Angriffe, die durchaus vielleicht eher von außen auch kamen, wurden nicht erinnert. Genau, das kam ich dann erst in Archiven drauf, wo ein Blumentopf auf eine Walpurgisnacht-Demo geworfen wurde, wo auch eine Person schwer verletzt wurde. Es gab Brandanschläge, zahlreiche auf feministische Zentren in Westdeutschland, Verwüstungen, auch Schüsse, also so, ich finde es massive Gewalt, die mir so überhaupt nicht klar war. Es gab 1985 eben einen gewaltigen Angriff auch mit Schusswaffen auf das Abschlussfest der Hamburger Frauenwoche, genau, wo es dann auch, wenn man sich dann nochmal anschaut, wie das dann juristisch verfolgt wurde, ist auch eine Vollkatastrophe. Aber anderes Thema, aber wo das dann auch immer als Provokation gesehen wird, weil Männer dann, also es sind Männer, die sich darüber frustriert waren, dass sie nicht reingelassen wurden. Und wenn dann in den Prozessen dann auch argumentiert wird, dass das ja eine Provokation ist, etc. Also sind so Dinge, die einen vielleicht nicht verwundern, aber es auch nochmal, ja, auch da kann man, glaube ich, Kontinuitäten sehen. Und es gab 1984 auch einen Angriff auf ein feministisches, oder ja, ich würde sagen, mindestens, ich würde es schon zu feministischen Projekten sehen, den Treff- und Informationspunkt für Frauen aus der Türkei. Also da gab es selbstorganisierte Arbeit von nicht nur türkischen Frauen, die sich eben gegenseitig unterstützt haben. Da gab es auch massive Mobilisierungen gegen dieses Zentrum, wo immer wieder gesagt wurde, da werden Frauen lesbisch gemacht, die werden gegen ihre Männer aufgehetzt, all diese Sachen. Und dann gab es eben einen Angriff, wo auch eine Besucherin getötet wurde und eine Mitarbeiterin angeschossen wurde. Und es ist, der Täter kam vermutlich aus dem Kreis der Grauen Wölfe, also hier auch ein rechter Tathintergrund. Genau, wobei Frauenhass eben beim Prozess keine Rolle gespielt hat, also das Motiv da gar nicht drin gesehen wird.
Weißt du, ob der rechtsextreme Hintergrund eine Rolle spielt?
nee, tatsächlich auch nicht. Also und genau, also tatsächlich zum Beispiel bei der Hausdurchsuchung wurde so eine Statue von dem Grauen Wolf, also Symbol der Grauen Wölfe, gefunden und auch in seinem Telefonbuch auch Nummer von einem jemand, der in Rechten bei den Grauen Wölfen in Berlin aktiv ist, das wurde alles nicht weiter verfolgt. Genau. Ja. Und ich bin dann auch nochmal, weil ja Antifeminismus für die extreme Rechte heute auch so ein großes Thema ist, habe ich mich auch immer gefragt, ist das eigentlich was Neues? Es ist halt, kommt in der Forschung und in der Auseinandersetzung zu extremen Rechten nicht vor, aber ich würde auch der Forschung durchaus eine Ignoranz unterstellen, dass sie das nicht reflektiert hat in der Zeit. Und ich würde auch sagen, heute, wenn wir uns zum Beispiel Antifeminismus als Mitmotiv bei rechten Terror anschauen, waren das immer feministische AkteurInnen, die das überhaupt thematisiert haben und erkannt haben und dafür gekämpft haben, dass es erkannt wird. Und ich bin eben auf eine antifeministische Drohwelle gegen feministische und migrantische Projekte gestoßen, eine bundesweite, genau, wo es an zahlreiche feministische Projekte Drohbriefe gaben, die extrem lesbenfeindlich, antifeministisch, rassistisch waren und immer mit dem Logo oder immer mit NSDAP GAU Solingen unterschrieben waren. Und ich finde es so interessant, auch das fehlt für mich in der Literatur bisher und auch in der Erinnerung eigentlich der Interviewpartnerinnen, obwohl es da eben bundesweite Kongresse gab, wo das besprochen wurde. Und ich fand es auch nochmal so interessant, ich bringe jetzt praktisch die Analyse aus feministischen Kreisen dazu mit, weil ich finde, die passt irgendwie auch sehr gut zu Analysen, die wir heute also auch treffen würden. Ich lese es kurz vor. Also auf einem Flugblatt zur Walpurgisnacht-Demo in Braunschweig hieß es: Hass auf Frauen, die selbstständig denken, sprechen und handeln. Hass auf Feministinnen, insbesondere Lesben, die aktiv für das Recht der Frauen auf ein würdiges Leben und Selbstbestimmung eintreten, veranlasst Neonazis zu solchen Drohungen. Denn die Arbeit dieser Frauen richtet sich ganz massiv gegen das faschistische Frauenbild von der kopflosen Gebärmaschine und der stummen, opferbereiten Familienhüterin. Also ich finde, hier zeigt sich so diese Verschränkung auch von den verschiedenen Motivlagen und auch dieses selbstbewusste Auftreten von Frauen wird eben zurück, also angegriffen. Und im zweiten, finde ich, wird dann auch nochmal der gesellschaftspolitische Hintergrund auch thematisiert, wenn es heißt, auf dem Hintergrund von Massenarbeitslosigkeit und Existenzängsten werden auch heute wieder Ausländer und deren Organisationen, linke Gruppen und Projekte, Homosexuelle und Frauenprojekte von Neonazis bedroht. Und ich finde, wenn wir uns heute so die Debatten mit Krisensituationen anschauen, wo es zu einer Zunahme führt, und ich finde vor allem, dass da auch die Motivlage, wo wir Queerfeindlichkeit, Rassismus und Antifeminismus zusammen haben, finde ich eigentlich so, ja, habe ich auch oft das Gefühl, da war schon so viel da, auch an Analyse, das dann wieder verschüttet wird, immer wieder. Das war für mich irgendwie auch krass zu sehen. Hier wurden dann 1984 zwei Täter festgenommen, die eben zu relativ kurzen, also Wolfgang Binder wurde zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und Bernd Koch auf ein Jahr auf Bewährung, die in der Neonazi-Szene organisiert waren, aber auch hier im Prozess als Einzeltäter eingruppiert wurden, obwohl sie halt tatsächlich auch so Mitglieder waren von irgendwelchen rechten Organisierungen, aber auch das wurde nicht weiter reflektiert. Also Einzeltäter-Erzählungen haben auch eine lange Kontinuität. Genau. Ich komme auf dieser Basis, genau, es gab dann auch, das ist auch kein rein deutsches Phänomen, muss man sagen, es gab auch auf einen feministischen Radiosender in Rom einen Angriff mit Schusswaffen, auch von rechten Faschisten. Genau, das ist nicht was rein deutsches Phänomen ist, aber das war mein Fokus. Ich versuche noch eine Analyse und Ausblick zu geben, wo ich versuche, noch was Optimistisches draus zu ziehen, weil ich einerseits es nochmal so wichtig fand zu sehen, dass die Pogrome der 1990er, also wenn, ich habe so das Gefühl, die sind sehr stark in der Diskussion, wenn wir heute über rechte Gewalt sprechen, dass immer über die Pogrome gesprochen wird und ich würde sagen, die haben auch einen Ursprung in den antifeministischen Mobilisierungen der 1970er und 80er. Also da würde ich Kontinuitäten sehen, auch eine Vorbereitung und finde es wichtig, das auch in dem Kontext zu sehen, die Debatten auch hier immer von Bevölkerungsaustausch etc., die dann zu rassistischen Pogromen auch führen. Selbst wenn es vielleicht nicht dieselben Täter sind, haben wir ja immer so Diskurse, die eben zusammenführen. Man sieht aus Stichworten und Hetze werden Handlungen. Also das, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich uns allen irgendwie bewusst, aber ich finde es auch wichtig, das nochmal so klar zu haben. Aber was mein Versuch eines positiven Fazits ist, oder eines motivierenden, positiv würde ich es nicht sehen, aber so einem hoffnungsgebenden, ist, dass eben die feministischen Erfolge, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen wir auch aufgewachsen sind, eben auf einem gewaltvollen Boden aufbauen. Und ich würde sagen, wenn man die Zeit der 1970er und 80er auch als antifeministisch begreift und sieht, gegen welche Widrigkeiten da viel erkämpft wurde, was für mich voll fehlt in der Analyse eigentlich, sieht man eben, wie viel möglich ist in einem gemeinsamen Solidarität und Engagement. Also ich würde sagen, meine These ist, dass in der Zeit eben sehr große Erfolgserzählungen gab und so sehr ein Gefühl von, es ist was zu erkämpfen und es ist was zu erreichen, und dass das auch dazu geführt hat, dieser Glaube an die Möglichkeit der Veränderung auch dazu geführt hat, dass man sich zusammengeschlossen hat und viel erreichen konnte. Genau, deswegen würde ich sagen, Solidarität ist wirksam, und ich glaube, wir brauchen auch mehr diese Erzählungen von, wir können das zurückdrängen, also wir sind nicht dem ausgeliefert, und wir können auch dagegen uns verbünden und aktiv sein. Und genau, in der Zeit wurde auch Wendo als feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung gegründet und all das. Also ich finde, ja, das ist so mein Versuch zu sagen, das wird nicht erinnert, aber eigentlich wurde richtig viel auf diesem Boden erkämpft. Ja, das ist mein Abschluss des Inputs, genau. Danke euch.
Umkämpfte Geschlechterverhältnisse, der lange Schatten des Antifeminismus. Ihr hörtet einen Vortrag der Soziologin Rebecca Blum im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Feministischen Zentrum Freiburgs, sprach sie am 12. April 2026 in den Räumen des FZ in Freiburg.